ARD Sounds.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen ein weiteres Mal aus Alpe d'Huez, dem sogenannten Radsport-Mekka. Und also wenn der Begriff Königsetappe auf eine zutrifft, dann auf die heute. Jeden Tag werde ich gefragt von unseren lieben Kollegen aus Köln, aus der Sportschau.de-Redaktion. Frank Finkbeiner, Rolf Schlassmacher machen alle einen super Job. Ganz super, was da gelaufen ist die letzten drei Wochen bei der Tour. Und die fragen mich mal, welcher Fahrer auf das Cover der jeweiligen Folge soll. Und ich habe heute überlegt, ja, wer könntest du denn eigentlich nehmen? Du kannst Carapaz nehmen als Tagessieger. Du könntest natürlich den Gesamtsieger nehmen, den zukünftigen Tadej Pogacar. Du könntest aber auch Sepp Kuss nehmen. Mats Pedersen hätte es irgendwie auch versucht. Also ich habe mich jetzt am Ende für eines der Bilder dieser Tour entschieden. Pogacar mit Del Toro zusammen und diese Stiergeste auf dem Zielstrich. Da kommt übrigens noch jemand. Wir haben noch gar keine Vorstellungsrunde gemacht, aber schön, dass du da bist. Michael Ostermann ist hier. Hallo Michael. Warte, ich muss dich erst einmal machen hier.
Hallo zusammen.
Fabian Wegmann ist hier, unser ARD-Experte.
Moin Moritz.
Und Holger Gerske, unser Radioreporter.
Hallo.
Ich bin Moritz Kasserlet. Ich habe gerade angefangen, davon zu erzählen, Michael, dass ich gar nicht sicher bin, was eigentlich... Also welches dieser vielen großen Themen heute das größte aller ist. Also natürlich würde ich jetzt sagen, der bevorstehende Gesamtsieg von Tadej Pogacar, aber diese Etappe war so unglaublich und wir müssen über ganz viele sprechen. Wir haben alle Männer auf dem Podium, Platz 1 bis 3 mit teilweise sehr beeindruckenden Aussagen. Wir haben auch Pascal Ackermann noch gesprochen, der ja leider die Tour aufgeben musste, und arbeiten uns mal so der Reihe nach vor und hören mal Tadej Pogacar. Das finde ich sehr beeindruckend. Also dieser Mann ist, man muss es sagen, auf so vielen Ebenen so perfekt. Also selbst in dem Interview, was er gibt, nach seinem nun ja fast bevorstehenden fünften Gesamtsieg. Und er ist heute wirklich Helfer gewesen im gelben Trikot. Also es war ein Bild für die Radsportgötter. Er hat Isaac Del Toro mit aufs Treppchen gefahren, aber er sieht das ganz anders.
Yeah, now maybe people will talk how I helped Isaac to arrive on podium, but first of all he helped me to arrive in the yellow. And the team even more, the riders, Nils, Florian on the flat, always team everywhere, road captain with Felix always taking decisions, Adam sacrificing himself always, Brandon also like from the beginning, you know, we cannot forget all the days. So yeah, it's not today was an honor to ride for Isaac the last 2 hours or 1 hour and a half of the race. So yeah, I did it with pleasure, and I realized how hard it is to work for somebody else.
Holger, gibt's eigentlich irgendwas, was er nicht kann?
Sprinten. Also gegen die echten Sprinter. Okay. Und er ist nicht der weltbeste Zeitfahrer, also zumindest noch nicht.
Aber kann er aber schon.
Er kann sprinten, er hat auch aus kleinen Gruppen schon, zum Beispiel bei der Romandie-Rundfahrt, hat er sich da schon richtig in Szene gesetzt. Also wenn da nur 30 sind, so Gesamtkandidaten, dann wird er auch gewinnen, aber gegen Temelier und Co., das ist es noch nicht.
Aber Michael, wenn man das mal sich vor Augen führt, diese Etappe heute, er ist wirklich gefahren für Del Toro. Er hätte diese Etappe wahrscheinlich auch wieder gewinnen können, ohne große Probleme, würde ich jetzt vermuten.
Vermutlich.
Er ist kurz vor seinem fünften Gesamtsieg, also er steigt damit auf in den Olymp der ganz Großen. Und das Erste, was er sagt, ich bin nicht für die gefahren, die sind die ganze Zeit für mich gefahren. Und erwähnt jeden einzelnen Fahrer namentlich, was die gemacht haben, welche Aufgaben die haben, und stellt sich komplett hinten an.
Ja, also so machen das die großen Champions, würde ich sagen. Weil Radsport ist halt ein Sport, wo man immer denkt, es gewinnt einer, was ja auch richtig ist. Aber der alleine schafft es halt nicht. Gut, bei Pogacar hat man immer den Eindruck, der könnte es im Zweifel auch alleine. Aber auch der ist natürlich auf die Hilfe seiner Mannschaft angewiesen. Es ist ja immer so ein bisschen kompliziert. Leute von außen, die mit Radsport sich nicht viel beschäftigen, verstehen oft nicht, dass das ja eigentlich ein Mannschaftssport ist. Und dass er das hier macht, zeigt wirklich, dass er ein großer Champion ist. Dass er, also ich glaube, dass das auch nicht, das ist nicht nur PR. Ich glaube, das macht er wirklich so. Ich glaube, das macht er abends auch und dankt seinen Teamkollegen für die Arbeit des Tages. Und ja, wir sehen das ja. Nils Pohlitsch schmeißt alles auf die Straße für Tadej Pogacar. Er wird dafür sicherlich auch fürstlich bezahlt, aber er macht es eben, und weil sie natürlich auch wissen, er liefert. am Ende liefert er für die ganze Arbeit eben die Erfolge und sie werden morgen in Paris eine riesen Party feiern, alle zusammen, und dafür hat sich das dann im Zweifel auch gelohnt.
Nils Pullet, hören wir mal im Gespräch mit Marc Drom.
Nils Pullet, herzlichen Glückwunsch, die Alpen sind überstanden, wie froh sind Sie?
Oh, sehr, heute war nochmal richtig zäh. Ja, gerade Telegraph Galibier, brutal anschick.
Wirkt aber so, als wäre es heute schon unter Kontrolle. War der Plan auch dann für Isaac am Ende zu fahren?
Ja, auf jeden Fall. Also wir wollten Isaac unbedingt auf dem Podium behalten. Tade hat auch gesagt, er opfert sich vollkommen auf für Isaac. Der Vorsprung vom Tade war komfortabel. Das hat er auch zum Schluss gemacht und ja, war einfach eine Top-Tour jetzt für uns.
Jetzt kann man ja auch sagen, haben Sie in den letzten Tagen trotzdem mal an ein, zwei Tagen Zweifel gehabt, hey, wenn es uns alle umhaut, dann haben wir schon ein Problem, weil jetzt scheint es ja wirklich überstanden zu sein.
Ja, nee, also im Endeffekt war alles unter Kontrolle. Die Medien haben es ein bisschen größer gemacht, als es wirklich war.
So sind wir.
Ja, da kam dann halt Magen, Darm oder was weiß ich alles auf, was einfach nicht der Fall war. Es war einfach ein Virusinfekt oder quasi, ja, nasal. Ja, wir haben uns gut recovered davon. Haben dann zwei Tage bewusst rausgenommen, um halt jetzt die letzten zwei Tage hier nochmal angreifen zu können.
So, das klingt alles easy bei Nils Pullet. Alles nicht so schlimm. Und jetzt hören wir Isaac Del Toro. Der ist Dritter geworden, erste Tour, 22, Etappensieg am ersten Wochenende, Dritter. Bild für die Tour, wie er über den Zielstrich fährt, gemeinsam an der Seite mit dem Mann in Gelb. Beide strecken so ihre Zeigefinger nach oben, als wären sie ein mexikanischer Stier. Und Isaac Del Toro hat ja vor der Weltöffentlichkeit sehr ehrlich gesprochen und fast auch ungefragt über das, was die letzten Tage innerhalb der Mannschaft passiert ist.
Ja, es like no words for me. It's just incredible as a experience to live. Pressure is a privilege, and today I really, really feel it. It's not easy. My third last week in this Grand Tour, I come in a very, very good situation, but I was struggling. It's not a secret that the team, we were sickness. And yeah, trying to avoid and to avoid that they see you weak. You say that you are okay, but it's not like this. My last 3 days in this Grand Tour was very painful in a different kind of way, but the guys teach me to be resilient, and I don't know why they support me so much and they want to see me in places that I'm just dreaming to be, and I cannot be more privileged. Tadej just show who he is as a friend now, and yeah, pressure is for privileged people, and today I cannot feel different.
Also wahnsinnig ehrlich, vielleicht sogar aus Sicht des Teams auch vielleicht ein bisschen zu ehrlich, weil er ja nichts anderes sagt als, es war wirklich hart zu zeigen, dass wir, oder zu vermeiden, dass der Eindruck entsteht, dass wir Schwäche haben, und wir waren geschwächt, wir waren krank. Er hat einen wahnsinnigen Druck gespürt und die letzten Tage waren wirklich, wirklich hart für ihn. Also all das, was das Team hat versucht zu verhindern, nämlich dass man von außen erkennt, dass da Probleme bestehen in der Mannschaft, das hat er eigentlich gerade sehr offengelegt. Ne?
Aber das hat man ja auch gesehen. Also das, ja. Er war ganz oft, die waren nur zu zweit oder zu dritt, da war dann nur noch Großschadner oft dabei.
Ja, aber auch für ihn ja selbst. Also ich finde, er wirkte jetzt nicht so, als hätte er große Schwierigkeiten im Vergleich zu anderen.
Menalti,
Yates und so.
Genau, ne? Ja. Das nicht, aber trotzdem, es war jetzt auch kein Riesenangriff dann auf die. Es war immer sehr, sehr kontrolliert. Sie hatten auch echt Glück, auch heute wieder. Bahrain ist wieder gefahren. Gut, wäre auch egal gewesen, die hätten sie ja sowieso fahren lassen können. Genau. Also von daher war das egal, aber ganz im Ernst, solange Pogacar gesund bleibt, ist das auch alles komplett egal. Aber also wer sich den heute angeguckt hat, der ist die letzten 65 Kilometer von vorne gefahren. Einmal hat es Prodom, ja genau, der hat es unten einmal reinprobiert, dann hat er den mal angeguckt und hat gesagt, was machst du denn hier? Dann hat Prodom und Riccitello das einmal übernommen, aber dann war der ja auch sofort wieder weg und dann ist er weitergefahren. Aber dieses ganze Tal darunter, diese 30 Kilometer Abfahrt mit Gegenwind, ist er komplett alleine gefahren und hat anderthalb Minuten gut gefahren.
Aber es hat was von Roulette, weil am Ende kann man sagen, 4 von 8 waren krank.
Ja klar, also wenn er krank geworden wäre,
das wäre was anderes. Nicht. Ja. Also das ist nicht nur eine 50-50-Chance, das ist ein Echtschwein, dass es genau so gelaufen ist. Mhm. Haben wahrscheinlich auch sehr schnell reagiert und haben ihre wichtigen Leute isoliert. Und zu Nils Pullet, wir haben uns Magen-Darm nicht ausgedacht. Sie haben uns gesagt, dass Adam jetzt Magen-Darm hat.
Genau, das war zumindest Martin Fernandez hat gesagt irgendwie, und dann hat er nämlich auch noch gesagt, bei Valens ist was ganz anderes, der hat irgendwie eine Erkältung.
Ehrlicherweise muss man sagen, sie haben nicht von Magen-Darm gesprochen, sie haben gesagt, dass er Probleme mit dem Magen hat. Das ist ja nicht automatisch gleich eine Magen-Darm-Erkrankung. Genau. Ne? Ja.
Aber dass die nicht krank werden oder dass ein Pogacar vor allem nicht krank wird, liegt ja auch daran, wenn du nicht anschlagfest die ganze Zeit, dann ist dein Immunsystem auch nicht am Anschlag. Also ich bin oft in der dritten Woche krank geworden, weil ich einfach fix und fertig war. Dann bist du halt auch empfänglich für alles Mögliche, was da so rumfliegt. Wenn du aber nicht am Anschlag bist, dann bist du auch nicht so schnell krank.
Ja, auf jeden Fall würde ich irgendwie rühren zu sehen, wie die beiden da hier oben in Alpe d'Huez ins Ziel gekommen sind und wie sich beide wirklich ehrlich gefreut haben. Also
wie professionell er hat wieder sich in die Herzen aller gefahren. Ja. Wenn man sieht, der hätte heute gewinnen können, das wäre so easy geworden für den. Also das wäre einfach, der hat sich ja immer umgeguckt und dachte, ach Gottchen, jetzt streng dich doch mal ein bisschen an, Del Toro, wir könnten noch ein bisschen schneller fahren. Es ist aber schon Lichtgeschwindigkeit da oben gefahren. Und der hat sich wirklich in den Schatten, also der auch dann war das ja schon safe. Also Del Toro wäre ja sowieso Dritter geworden. Der hätte ja noch losfahren können.
55 Sekunden und dachte man, naja.
Nee, der hat beim letzten Mal auf wo war es da, wo Carapaz das erste Mal raus war, da hat er eben auf 800... Roger Millet, genau. Sierra Millet, da hat er ihm auf 860 Meter 44 Sekunden abgenommen. Also das wäre ein leichtes gewesen, auf den letzten 3,5 Kilometer da mal eben vorzufahren, für den ganz sicher.
Und das ist eine Facette von Pogacar, die man doch auch herausstreichen will, diese Ehrlichkeit. Es gab hier sehr viele Schlingel, die versucht haben, immer alle hinters Licht zu führen. Und der sagt, wenn er gewinnen will, und er sagt, wenn er nicht gewinnen will. Und sein Wort hat dann aber auch Gültigkeit. Es ist dann kein anderer Plan und nicht nach dem Motto, ich habe jetzt doch noch erkannt und dann egal, was mit diesem Carapaz ist, dann sprinte ich den noch nieder, sondern er steht zu seinem Wort. Auf den kann man sich echt verlassen, auch in dieser Beziehung. Das unterscheidet ihn noch ein bisschen von einigen, die Tour hier gewonnen haben in den letzten Jahrzehnten.
Und ich glaube, er wollte dieses Bild. Also er wollte dieses Bild nochmal hier oben gemeinsam mit Isaac Del Toro ankommen. Und er hat eben in der Pressekonferenz gesagt, er wurde so gefragt, wie die Beziehung zu Isaac Del Toro ist. Und dann hat er gesagt, das hat vom ersten Moment an, als er ins Team kam, hat das zwischen uns geklickt. Da ist irgendwie eine besondere Energie zwischen uns. Die mögen sich, glaube ich, auch wirklich. Und sind befreundet inzwischen. Und ich glaube, er wollte auch dieses Bild. Also dieses Bild, wir kommen hier gemeinsam in Alpe d'Huez nach der Königsetappe an.
Ja, er ist ja auch gar nicht so viel älter als Del Toro, aber trotzdem natürlich im Zweifel jemand, zu dem der Mexikaner hochgucken kann. Der weiß auch, wie es ist, in jungen Jahren schon so im Rampenlicht zu stehen. Der wird in Mexiko auch eine große Nummer sein jetzt. Und damit umzugehen ist ja auch eine Kunst oder eine Eigenschaft, die du erstmal lernen musst. Und da hat natürlich Pogacar eine ganze Menge geleistet Erfahrung. In den letzten Jahren und Erfahrungen, die er jetzt auch weitergeben kann wahrscheinlich. Ne? Also ja, man kauft es ihnen irgendwie ab, dass das wirklich Funst in dieser Mannschaft, dass sich da alle auch gewertschätzt fühlen. Weil Pogacar scheint ja auch, das ist ja auch eine Qualität, ist nicht nur ein herausragender Radsportler. Du musst ja trotzdem auch als Persönlichkeit ein Leader sein, also die Leute mitnehmen. Nicht outstanding zu sagen, ich bin der Große, was wollt ihr eigentlich, sondern wirklich alle auf Augenhöhe begegnen. Und wenn du das schaffst, diese Mannschaft hinter dir zu versammeln, dann kommt sowas eben noch bei raus. Ne? Also ich habe so das Gefühl, ich kaufe der Mannschaft das ab, dass es da wirklich so harmoniert und so gut funktioniert, wie sie es vorgeben. So kann man, glaube ich, sagen. Ja, Platz 1 und 3 für UAE, Platz 2 für Red Bull. Remco Evenepoel mit 2 Etappensiegen, heute einem 2. Platz und dem 2. Platz in der Gesamtwertung.
Aber not in Paris yet, but still need one stage to go. But yeah, just super happy to finish the mountains with a super good day like today. I was a bit disappointed to not take the stage win in the end because we came really close, but look, that's my mentality. I always want to aim for the highest and I try to win, but I did what I could. 20 seconds from the stage win, but second place in GC, a lot of two stage wins and then a few second and third places. So super good tour, very happy for myself, for the team, and I need to thank everybody around me, family, staff members, to have helped me to reach this. So super.
Is there someone whom you dedicate this success to?
I just mentioned them. So okay. No, I mean, for sure, the people that are closest to me, so my wife, my parents, David, Dario, Klaas, my fixed staff members, these people have a lot into this. So just super happy and satisfied.
Enjoy the last stage.
Thank you.
And Florian.
Er ist einfach ein Typ, ne?
Aber es ist da merkt man schon den Unterschied auch zu Tadej Pogacar. Also nicht ein Wort über die Teamkollegen, die ja heute auch sehr gut gearbeitet haben.
Er hat sehr pauschal gedankt.
Also und dann hat er es hinterher noch eingeschränkt, also die Belgier, die er mitgebracht hat in das Team. Also er ist schon eher einer, der die Dinge auf sich selbst bezieht. Das ist in Ordnung. Ich finde auch, dass er ein Typ ist. Er ist eine überragende Tour gefahren. Das muss man wirklich sagen. Ich hätte ihm das so nicht zugetraut in der dritten Woche. Da waren
wir alles. Der ist ein Mitfavorit für morgen.
Ja, und er ist ein Mitfavorit für morgen. Also er kann da morgen nochmal mitlegen. Und ich habe mit Pachivia ein bisschen gesprochen vorhin am Auto. Und
sportlicher Leiter.
Der sportliche Leiter, genau. Und er sagte auch, also die haben ja wirklich ihn rausgezogen nach Lüttich-Bastogne-Lüttich. Und das war eine Entscheidung, die sie während der Saison getroffen haben. Das war nicht so geplant. Sie haben einfach drauf geguckt und gesagt, so, der muss jetzt was anders machen, damit das bei der Tour funktioniert. Und das hat offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert. Er hat hier wirklich auch in der dritten Woche, gerade im Hochgebirge, überragend, also er war wirklich der Beste vom Rest, so hinter Tadej Pogacar. Und ich glaube, es war immer auch klar irgendwie, also es hatte er ja relativ schnell nach dieser Tourmalet-Etappe, wo vielleicht der einzige Punkt war, wo er wirklich ein bisschen eine Schwäche gezeigt hat, hat er, wir fahren hier um Platz 2. Das war ja von Anfang an klar, also die haben ihr Ziel erreicht, haben jetzt einen auf dem Podium. Es ist sehr schade, nochmal hatten wir gestern schon gesagt, dass Florian Lipowitz in dieser dritten Woche jetzt hier nicht mehr da war. Das hätte auch die Dynamik des Rennens nochmal verändert.
Vingegaard auch,
natürlich, selbstverständlich. Das hätte das alles noch etwas spannender machen können. Ich glaube, es hätte am Endergebnis, was das gelbe Trikot angeht, nichts geändert, aber es wäre definitiv noch ein bisschen aufregender.
Ich glaube auch am Platz 2 nicht.
Ja.
Nee. Also Vingegaard wäre Zweiter geworden, ja. Meinst du? Evenepoel Dritter, De Toro Vierter, Lipowitz Fünfter.
Vielleicht.
In Theorie.
Genau. Also Lipowitz, ich glaube, so ein Rennen wie heute hätte dem wirklich, die Etappe hätte ihm sehr, sehr gut gelegen.
Ja.
Aber man hat auch heute gesehen, es hat sich gar nichts geändert. Ja. Wir dachten einfach, das wird die Monster-Etappe mit 5500 Höhenmeter und den Top Ten hat sich kein Platz mehr verändert. Ist alles ein bisschen weiter auseinandergegangen, aber es ist alles so geblieben. Also die hätten auch flach fahren können irgendwie. Das ist schon witzig zu sehen. Ne?
Kurz nochmal zu Evenepoel. Der Mann war Weltmeister, er ist Doppel-Olympiasieger, er ist Zweiter bei der Tour geworden, er hat die Vuelta gewonnen.
Dreimal Zweiter Weltmeister.
Er hat auch Monumente gewonnen, Lüttich-Bastogne-Lüttich. Mhm. Ist die Fahnenstange eigentlich jetzt für ihn erreicht da oben? Also geht noch mehr? Solange Pogacar hier mitfährt, ist da überhaupt noch mehr möglich für ihn?
Nee, solange der so fährt, wie er jetzt fährt, nicht. Also da kommt keiner ran. Mhm. Das haben wir auch gesehen, auch kein Paul Sexas, kein Wunderkind. Ich meine, der ist grandioser Vierter geworden, ja. Super, ja, also der braucht, ja, absolut. Mega gut, der braucht sich gar nicht verstecken, das Team hat alles probiert, es hat halt noch nicht gereicht, noch nicht, aber also wirklich sehr, sehr gut. Aber ansonsten, wie gesagt, heute auch, also der hätte, Pogacar kann wieder, der wäre wieder 2 Minuten schneller gefahren, wenn er gewollt hätte und von den anderen hätte keiner 2 Minuten schneller fahren können.
Ja. Also wo liegt das Ziel von Evenepoel für die nähere Zukunft? Also Geduld haben?
Ja, Giro will er jetzt nochmal vielleicht gewinnen, ne? Das wäre ja auch nochmal ein Ziel. Also eine nächste Grand Tour und ich meine, vielleicht auch mal hoffen, dass es einem nicht ganz so gut geht.
Und hoffen, dass man immer besser ist als Sexas, dass der einen nicht irgendwann mal überholt und dann.
Ja, also so wie wir da jetzt drüber nachdenken, dann denken kein Rennfahrer nach.
Ne? Okay.
Also das ist so. Also das habe ich auch als Rennfahrer früher nie. Ich habe nicht gedacht, obwohl die vielleicht auch gar nicht zu schlagen waren, aber ich habe immer daran gedacht, dass ich die schlagen kann. Ansonsten.
Eines Tages werde ich die schlagen. Ja.
Wenn alles gut läuft, dann kann ich da auch vorne landen. Ne? Und. Ja, bei ein paar Rennen hat es ja dann auch funktioniert. Ja. Ein paar Rennen habe ich ja auch gewonnen, wo auch ein paar Fahrer dabei waren, wo ich gesagt habe, eigentlich auf dem Papier sind die stärker als ich. Mhm. Habe ich aber trotzdem dann geschlagen. Mhm. Und wenn du das nicht hast als Rennfahrer, dann brauchst du dich nicht mehr in die Stadt.
Und wenn es einer hat, dann ja wohl Remco Evenepoel.
So, also. Genau.
Es war nur so ein Gedanke, aber er hat jetzt ja wirklich, also natürlich nicht alles erreicht, aber ich glaube, also das ist fast...
Da gibt es auch noch eine Menge Rennen, die er dann gewinnen kann.
Ich bin heute Nachmittag super oft gefragt worden in Deutschland von den Moderatoren von so Sportsendungen, was das Ergebnis jetzt heißt für Florian Lipowitz und überhaupt für die, wie Red Bull nächstes Jahr da so reingeht. Das ist natürlich totale Kaffeesatzleserei. Die warten natürlich wirklich auf den Kurs der 3 großen Rundfahrten. Und ob Lipowitz jetzt das mal hier sein lässt und lieber ausweicht und versucht Giro oder Vuelta zu gewinnen und hierher als Helfer für Remco Evenepoel, ob das so festgetackert ist. Ich werde das gefragt, ich muss darauf was antworten. Und ich habe gar keine Ahnung, wie man das überhaupt angeht, was Florian Lipowitz auch will. Ist ihm ein dritter, vierter, fünfter Platz bei der Tour mehr wert als der Versuch als Kapitän, eine der beiden anderen Rundfahrten zu gewinnen. Aber wenn man es am Ende angeht, plötzlich steht dann Pogacar ja doch am Start, weil er wieder zwei große Rundfahrten fährt. Also das ist komplett Kaffeesatzleserei für den Moment, denke ich.
Ja, wir müssen natürlich noch, Entschuldigung, wolltest du noch was ergänzen?
Ja, aber ich glaube, ich kann mir auch wieder vorstellen, dass sie als Doppelspitze antreten, weil man hat ja jetzt gesehen, wie eng das sein kann, wie schnell was, es kann auch Remco mal was passieren, wie auch immer, oder man wird krank, also so ganz... Und doof ist das nicht, ne?
Man muss das mal wirklich sagen, wir haben Red Bull oft kritisiert, auch während dieser Tour, weil die Mannschaft in der Breite nicht stark genug war, muss man einfach so sagen. Aber
am Ende
zwei Etappensiege, Platz zwei, und mit Lipowitz wäre einer in Reichweite gewesen. Also das ist schon ziemlich gut aufgegangen
eigentlich. Ja, und vor allen Dingen, wie sie in der letzten Woche gefahren sind. Genau. Also weil das war, glaube ich, auch deren Plan. Also die ersten Wochen, man guckt ja auch, wo hat man seinen Peak. So, lieber erste Woche, zweite oder dritte Woche. Und sie haben es sehr auf die dritte Woche gelegt und das war, glaube ich, auch absolut richtig. Und in der dritten Woche waren Cataneo und Van Gils waren jetzt da. Und auch Hindley. Hindley war vorne, also da, wo wir sie manchmal so auf dem Mittelgebirge, wo wir sie vermisst haben, da waren sie aber jetzt in den letzten drei Tagen voll dabei.
Wir müssen über Sepp Kuss sprechen. Kuss. Ich glaube Kuss, weil er hat deutsche Vorfahren auch.
Ja, aber selber sagt er möchte Kass ausgesprochen werden. Und er hat es allerdings vor drei Jahren auch gesagt, dass er Kuss heißt.
Ja.
Er verwirrt uns alle
damit. Ich erinnere mich an seinen Etappensieg in Andorra. Da war das auch bei uns in der ARD ein großes Thema. Wie sprechen wir den jetzt eigentlich einheitlich aus? Und da haben wir uns beim Team hier informiert. Und die haben gesagt, ja, wie der deutsche Kuss.
Ja. So, dann ist er jetzt Kuss.
Aber wie auch immer.
Die Sorgen machen sich die Franzosen nicht. Die sagen einfach Sepp Kuss.
Ja,
das ist ehrlich. Das klingt irgendwie auch am besten.
Ja, klingt am besten.
Ja, das ist ja eigentlich, also Carapaz, sensationell. Du wolltest was sagen? Achtung, pass auf.
Ich bin... Funktioniert nicht, die Aussprache.
Fabian Wegmann, zeig mir dein Mobiltelefon und will mir vorzeigen, wie Sepp Kuss ausgesprochen wird. Komm, next, Fabian.
Warum nicht? Ach, nee. Das leise ist.
So. Achso, warte jetzt. Wir wollen Leute auch nicht das langweilen. Gibt's ja nicht. Wir reden mal weiter. also, Carapaz, Sensation. Wirklich, Bergtrikot, unfassbar, was er gemacht hat. Alles well deserved. Mats Petersen übrigens auch. Also, beide sensationell. Den Deckel
drauf gemacht heute tatsächlich.
Und trotzdem gab es heute, glaube ich, einen, dem war der Sieg noch mehr zu gönnen. Und ich glaube, sehr viele haben mit ihm gelitten. Und also ich persönlich, mir ist das Herz in die Hose gerutscht bei seinem zweiten Sturz. Das war nah an der Katastrophe. Er ist in der Abfahrt in einer Kurve auf diese Balustrade aus Beton gefallen, so einen halben Meter hoch, und dahinter war noch so ein Fangnetz. Einen Meter später war das Fangnetz aber auch nicht mehr da. Also, und links ging es wirklich steil runter. Das war wirklich heftig. Er hat aber gesagt im Ziel, weil er dann auch zum kämpferischen Fahrer des Tages gewählt wurde und Interviews gegeben hat, ihm geht es eigentlich ganz gut. Er war happy, Mannschaft hat super gearbeitet, und sorry an meine Familie, dass sie so einen Schreck bekommen hat.
Yeah, I was just so on the limit that I misjudged the corner a bit first in the tunnel, and then after that I was still trying to make up too much time, and then I misjudged another the corner. A bit scary. So sorry to my my wife and my family watching at home. They were probably a bit nervous there, but no, that's racing. I mean, happy with the fight and the performance, and it was a big day out.
Sagen wir mal so, ich an seiner Stelle wäre einigermaßen käsebleich gewesen danach, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, das ist eine normale Reaktion. Mhm. Ich glaube, er ist, also es lief eben nochmal im Replay, und er ist wirklich eigentlich an dieser Mauer entlang geschlittert. Er war nicht wirklich dabei zu kippen. Er ist mehr so auf der drauf.
Ja.
Genau, auf der drauf.
Wenn du runterguckst, siehst du, da geht's 80, 90
und
Meter runter.
Und ist zum Stehen gekommen, sozusagen, ist hängen geblieben, sozusagen, auf dieser Mauer, als noch Fangnetz da war. So, und dann kommst du hier an. Und du bist ja auch erleichtert. Also er ist zweimal gestürzt und der zweite war wirklich, also ja, das hätte auch anders ausgehen können. Aber ich glaube, dann findet man auch sehr schnell, das ist so vielleicht sowas wie Galgenhumor, wo man dann einfach sagt, naja, komm, hier, tut mir leid, dass ich euch einen Schreck eingejagt habe, aber war alles halb so wild. Ich glaube, das gehört auch dazu. Also das ist so in dieser ersten, wenn er sich das anguckt, denkt er wahrscheinlich auch nochmal, okay, es hätte auch anders enden können. Also
das glaube ich, also aus Fahrersicht hast du da immer eine andere Perspektive. Du hast halt gesehen, wo es ging gut, weitergefahren, der hätte er ja auch nicht runtergeguckt. Aber wenn man aus der Heli-Perspektive sich das anguckt und wie nah einfach so eine Tragödie und halt zwei Kratzer am Ellbogen nebeneinander liegen können. Ja. Aber als Rennfahrer hast du das nicht. Du denkst, bin vorbei. Diese Situation hast du ja während der Tour 100 Mal. Es knallt irgendwo und du bremst, weichst aus und denkst, Glück gehabt, da liege ich jetzt nicht, liegen die anderen.
Also ja, selten geht es 90 Meter nach unten links.
So. Ja, genau, aber manchmal fährst du auch mit 90 am Laternenpfosten vorbei. Ja. Also das sind Dinge, die du als Rennfahrer abschalten musst. Und aber klar, er hat sich direkt entschuldigt bei seiner Familie, weil also das war zum Beispiel auch ein Grund, warum meine Frau und meine Mutter sich Radrennen nie gerne angeguckt haben.
Ja, der zweite Sturz ist die Folge des ersten, ne? Der hat versucht, mit vollem Adrenalin.
Die war nicht so schlimm im Grunde genommen. Der hat die komplett falsch eingeschätzt auch.
Die Tunnelkurve, ne? Hast du vorher noch?
Die Tunnelkurve auch. Also, das habe ich ja vorher noch drüber gesprochen, weil ich bin die Strecke abgefahren, dachte, da muss man ganz schön aufpassen. In dem Tunnel ist erst eine Rechtskurve gewesen. Da waren ganz viele Matratzen auch. Und dann ging's eine Linkskurve raus und da ist er ja gegen die Wand dann, da waren keine Matratzen mehr. Der hätte auch was sein können, aber ist ja auch gegen diesen riesen Bordstein da gefahren und da hatte ich noch gesagt, also vorsichtig sein muss und nächste Einstellung lag er dann da und dann wusste er, okay, ich habe noch 5 Sekunden Vorsprung, 10 irgendwie, habe aber trotzdem noch den Vorsprung, jetzt muss ich den halten und geht halt viel zu schnell und vor allen Dingen auch in einem blöden Winkel in diese Kurve rein. Also er hat die einfach unterschätzt. Er ist innen reingegangen und dann ist er geradeaus gefahren. Die anderen sind ja alle super drumherum gekommen. Ne? Das war dann okay, aber das passiert natürlich, wenn man dann so diese Hektik hat. Ne?
Ja, und es ist ja auch am Ende alles gut gegangen. Er ist schon mal Etappensieger bei der Tour gewesen. Er hat die Vuelta gewonnen, hat in Spanien Etappen gewonnen, beim Giro in diesem Frühjahr auch. Also das ist jetzt, er wird jetzt nicht sein Leben lang diesen Tag hier hinterher trauen. Und wenn ich damals anders gefahren wäre, hätte ich
eine
Schuld.
Aber für das Team wäre es natürlich so ein krönender Abschluss gewesen. Oder nicht, aber so nochmal so ein Trostpflaster. Sagen wir es mal so. Die haben einen Etappensieg, ja, gut, aber dann hatten sie ja richtig einen auf den Deckel gekriegt. Und für die wäre es, glaube ich, echt schön gewesen.
Ja, das hat man ja die letzten Tage auch gesehen. Sie haben es ja wirklich versucht. Also, Jorgensen erst.
Heute zu viert in den ersten 14, als es losging.
Und gestern ja auch. Also gestern waren sie auch, glaube ich, 3 Leute vorne.
Aber so ist es.
Ja. Hat halt nicht funktioniert.
Bevor wir gleich über morgen reden, müssen wir einmal noch ganz kurz Pascal Ackermann hören, der heute ausgestiegen ist. Und wenn man das so hört, das geht einem schon nahe. 20. Etappe, ein Tag vor Paris, Tour beendet.
Ja, meine Beine konnten einfach nicht mehr. Ich war die letzten 2 Tage schon extrem am Limit am Start und ich bin einfach nicht mehr vom Fleck gekommen heute. Und dann bin ich gestern noch am Berg hoch von einem Auto angefahren worden, habe mir das Knie ein bisschen verdreht und dann war einfach heute nichts mehr möglich. Mein großes Ziel war, nach Paris zu kommen, das habe ich nicht geschafft und ich bin ziemlich enttäuscht.
Fabian,
ja,
20. Etappe.
Also mir sind wirklich fast die Tränen gekommen. Also wirklich, weil ich das so nachvollziehen kann, weil mir dasselbe 2008 passiert ist. Da war es nicht der Samstag, sondern war es der Freitag, also einen Tag früher. Aber da hast du im Grunde genommen schon 3 Wochen gelitten. Und du weißt, deine Familie ist in Paris und vielleicht deine Eltern oder was auch immer und die Feier und dieses Gefühl einfach auf die Champs-Élysées einzufahren, ist einfach, das ist unbeschreiblich. Also das ist wirklich, was da fällt. Diese ganzen, alles was passiert, alle Stürze, alle Scheiße, sag ich mal, die du gesehen hast in diesen 3 Wochen, die Hitze, der Regen, alles was du überstanden hast, weißt du, okay, das habe ich hinter mir und ich hab's geschafft. Und du weißt, dieses Gefühl kriegst du nicht. Das ist, also er ist ja trotzdem eine Wahnsinnstour gefahren und das hat ja gar nicht, da fehlen jetzt irgendwie 130 Kilometer davon gefehlt, weil morgen fällt keiner raus, ne? Konnte ich super nachvollziehen, es tut mir auch unfassbar leid für ihn.
Es ist wirklich, wirklich bitter.
Vor allem war er am Start noch so gut drauf.
Ja, genau.
Da war er mega drauf, hat gelacht und, ne?
Hat er auch erklärt, weil er sagt, im Prinzip leidet er 3 Wochen lang und immer ging es irgendwie gut und heute hat er halt gemerkt, heute nicht mehr. Ich hoffe für ihn, dass er heute Abend trotzdem irgendwie noch mit einsteigen darf in den Zug nach Paris, dass er zumindest dabei ist morgen, wenn auch nicht als Fahrer, zumindest als Zuschauer und trotzdem so ein bisschen das versuchen kann zu genießen, was da morgen passiert in Paris. Und damit wären wir beim Thema. Es gab heute Nachmittag Breaking News. Etappe ist verkürzt aufgrund der Waldbrände in Frankreich und Spanien. Da werden alle Einsatzkräfte gebraucht. Ist ja so laut gerade schon, ne?
Sind schon runter,
es gibt hier
alle zusehen, hier runterzukommen.
Genau. Es gibt eine Evakuation für die LKW extra. Und
allerdings erst um 10:30, deswegen die müssen jetzt zum Sammelplatz.
Wir können ja ganz schnell machen, Tadej Pogacar.
Ja, nee, einmal ganz kurz zu erklären, Etappe verkürzt, sie beginnt in Paris auf dem Zielstrich, auf den Champs-Élysées. Ja. Es gibt, glaube ich, 2 Runden dann mehr auf dem Boulevard, aber die Montmartre-Runden bleiben. Verkürzte Etappe, keine Tour d'honneur, kein Säckchen hier hoch, links, rechts, dies, sondern eben aus Rücksicht vor der Gesamtheit.
Ich weiß nicht, wird das nicht gemacht oder vielleicht fahren sie auch eine Runde langsam?
Ja, wird man
das
sehen.
Wird man dann sehen.
Ja, werden wir sehen, genau.
Aber es wird auf jeden Fall dann, glaube ich, sehr schnell, sehr schnell.
Ja, ja. Das wird eine Riesenhetzjagd.
Ja.
Ja. Ja. Tadej Pogacar hat sich geäußert und will sich nicht festlegen. Also er verspricht nicht, dass er gewinnt.
Let's see. Let's see how we feel tomorrow. And yeah, no risk, but there's no out this year there. So one less big competitor for Champs-Élysées with Montmartre, but yeah, it's not a big goal. But if I will have good legs, I will. And if I don't risk, I can try.
Okay, trotzdem die Frage.
Ich gerade schon gesagt.
Pogacar oder Evenepoel, Holger?
Van der Poel.
Van der Poel.
Ja, einer von den dreien. Ne? Also ich wäre auch bei Pogacar beim Bauch.
Ja, also der will.
Der will das.
Der, also ja, der hat ja heute so zurückgesteckt, ja, und den hat es ja so Pogacar unter den Nägeln. Ne? Aber das hat er nicht in der Hand morgen. Mhm. Also der ist ja verdammt gut und das gerne, aber ein Van der Poel, der wird sich jetzt geschont haben. Mhm. Und das ist was anderes. Also das ist kein Selbstläufer. Ganz sicher nicht.
Mhm. Ja, wird spannend, wird definitiv. Eigentlich gefühlt spannender jetzt so in der Ausgangsposition, als würden wir jetzt einen Sprint haben und dich jetzt fragen, ohne Tim Merlier, wird Philipsen gewinnen? Schafft er das jetzt nochmal oder so? Ich finde es gar nicht so schlecht.
Ja. Ich freue mich total auf diese Etappe. Das wird nochmal ein guter, runder Abschluss. Seht und hört ihr bei uns im Livestream. Ich muss mal kurz unseren Redakteur fragen hier, Steffen, wann fangen wir eigentlich morgen an mit dem Livestream?
17.50 Uhr ist Start.
17.50 Uhr ist Start, wir fangen um 17 Uhr an.
Ja.
17 Uhr. Wir fangen
50, ja, so spät dann?
Ja.
Die fangen wir logischerweise 15, später an. Ja. Lass uns doch 18 Uhr machen, oder? Also,
weil was wollen wir das noch ausholen in den 4 Stunden Autofahrt?
Wir können natürlich noch eine Stadtrundfahrt machen. Und
alle 20 Zielankünfte nochmal.
Ja, genau. Und dann sind wir aber erst um 17.30 Uhr. Nee, also morgen ab 18 Uhr. Darf ich das jetzt eigenmächtig bestimmen, Steffen? Bist du einverstanden? Er hebt resignierend die Hände. Alles klar. Also, Livestream ab 18 Uhr. Ihr guckt das natürlich im ersten auf sportschau.de in der ARD Mediathek. Und den Tourfunk machen wir morgen auch nochmal. Von der Champs-Élysées. Und jetzt versuchen wir alle irgendwie möglichst schnell runterkommen vom Berg, weil 1 und 1 zusammenzählen. Wir sind in Alpe d'Huez, Alpen, morgen sind wir in Paris.
18 Uhr erst.
Das dauert ein bisschen.
Ja, ihr habt euch jetzt ein bisschen Zeit rausgehauen.
Wann geht das Flugzeug nochmal?
Das Gelbe. Das geht jetzt eine Viertel nach. Also, ich habe 8 Minuten.
Der Mann mit der Fliegerbrille da draußen, der winkt auch schon wild. Der will was von dir, glaube ich. Also, kommt gut nach Paris, alle.
Ja, mein Helipilot
steht auch. Wir sehen uns morgen. Tschüss.
Ciao.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.